Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und Pit Gottschalk ist wieder da. Hallo Pit.
Hallo Malte. Ja, ich konnte dich doch nicht alleine lassen. Das gehört ja dazu, dass ich dir auf die Finger schaue, wenn du hier podcastest für Fever Pitch.
Sonst machst du ja nur die nachträgliche Analyse und die Fehleranalyse, aber heute bist du eben direkt live dabei und wir haben unser quasi Leib- und Magenthema mal wieder. Eins der beliebtesten Themen im Fever Pitch Podcast, Eintracht Frankfurt.
Ganz genau. Beliebter als Bayern München, beliebter als Borussia Dortmund in unserer Community. Woran könnte das liegen? Da fragen wir mal den Phil direkt, oder?
Den Phil Hofmeister vom Hessischen Rundfunk, den Eintracht-Experten Phil. Es könnte so ein bisschen unter anderem gerade aktuell vor allen Dingen auch am neuen Trainer liegen, oder?
Ja, definitiv. Also zunächst mal hallo ihr zwei. Danke für die Einladung. Freue mich sehr. Freue mich auf die kleine Diskussion, die wir haben werden. Und tatsächlich Eintracht Frankfurt in diesen Tagen und vor allen Dingen mit Blick auf Albert Riera. Also ich habe selten einen Trainer erlebt hier bei diesem Club, der so schnell, so krass polarisiert hat. Jeder hat eine Meinung zu diesem Typen und zwar von Tag 1 an, von der ersten Sekunde an, als der sich da hingesetzt hat und direkt anfing zu erzählen, dass seine Spieler schon ab morgen von Balkonen springen würden für ihn. Und ab diesem Moment war klar, okay, das wird unterhaltsam, auf jeden Fall. Ob es erfolgreich wird oder nicht, ist eine andere Frage. Aber unterhaltsam, haben wir von der ersten Sekunde an gedacht, wird's. Und genau das bewahrheitet sich jetzt ja auch.
Am Wochenende spielt Eintracht Frankfurt bei Wolfsburg, beim Tabellenvorletzten. Dann sagt man doch easy going, ne? Aber bei dieser Eintracht ist genau diese launische Diva, wie wir Frankfurt eigentlich über Jahrzehnte kannten. Man könnte auch sagen, kann auch ein Unentschieden geben. Kann auch plötzlich ein 3-1 für Dieter Hecking geben. Diese Unbeständigkeit ist das einzig Beständige in diesem Verein, was ja merkwürdig ist.
Ja, andererseits, die Unbeständigkeit hat auch eine gewisse Beständigkeit. Und ich weiß noch, jetzt am letzten Sonntag, am Ostersonntag nach diesem Heimspiel gegen Köln, habe ich mit ein paar Fans gesprochen. Wir haben noch ein paar Stimmungen und Stimmen eingeholt. Und 9 von 10 haben gesagt, ist völlig klar, Eintracht Frankfurt in der Gesamtkonstellation fährt nach Wolfsburg. Gefühlt die ganze Fußballrepublik hofft, dass du da 3 Punkte holst, nicht nur für Frankfurt, sondern auch für die Liga. Und dann wären wir ja nicht Eintracht Frankfurt, wenn wir da nicht gnadenlos verlieren würden. Also hier rechnet im Prinzip niemand damit, dass die Eintracht am Samstag auch nur irgendwas in Wolfsburg holt, aus alter Tradition zum einen und eben durch diese doch inzwischen recht krasse negative Eigendynamik der letzten Wochen zum anderen.
Die Eintracht war der neue Stolz der Stadt jetzt über Jahre und auf einmal kommt dieses Fatalistische zurück in dieses Meinungsbild. Ich habe bei Basti Red gelesen, unserem lieben Kollegen schon fast Influencer Eintracht Frankfurt, ja, dann lassen wir es halt sein, ja. Das, glaube ich, trifft wirklich den Punkt in der ganzen Diskussion. Wo kommt das plötzlich her?
Ja, ich meine, ich glaube, das war nie so richtig weg bei Eintracht Frankfurt. Also dieses Fatalistische, das du angesprochen hast, gefühlt stehst du kurz vor dem nächsten Europapokalsieg oder bist schon wieder ein Abstiegskandidat. Das schlummert ja nach wie vor in allen von uns. Also jeder, der diesen Verein im Herzen trägt, jeder, der den seit Jahrzehnten begleitet, beobachtet, der kennt diese Launhaftigkeit dieses Clubs, dieser Mannschaft. Aber man kennt es auch von sich selbst. Also man lässt sich so schnell einsammeln von bestimmten Stimmungen, von Schwingungen bei Mannschaft und auch im Umfeld. Das ist wirklich absurd teilweise hier. Momentan muss man aber ehrlicherweise sagen, mit Blick auf die Gesamtsituation und mit Blick auf diese Konstellation der letzten Jahre, die dir ja alles serviert hat für eine dauerhaft positive Entwicklung, dass in dieser Saison einfach brutal viel in eine ziemlich falsche Richtung läuft, weil einige Entscheidungen einfach nicht gut getroffen wurden.
Was du wissen musst, ist, wir haben sowas wie eine Doktorattitüde hier. Ja, wir haben jetzt gerade die Symptome beschrieben, aber jetzt gehen wir in die Diagnose hinein. So, jetzt kommst du. Du bist der Fachmann für Eintracht Frankfurt. Was ist deine Diagnose?
Also meine Diagnose ist die, dass in dieser Saison eben zu viel falsch entschieden wurde. Und wenn wir über falsche Entscheidungen sprechen, dann müssen wir vor allen Dingen auch über den Eintracht-Sportvorstand sprechen, über Markus Krösche, der ausnahmsweise, kann man jetzt sagen, kein glückliches Händchen hatte bei den Neuzugängen der letzten 12 Monate. Das begann schon im letzten Winter mit Elie Wahi, den sie für über 20 Millionen aus Frankreich geholt haben, der hier überhaupt nicht funktioniert. Kaum ist er jetzt wieder zurück in Frankreich, funktioniert er übrigens wieder. Dann hast du natürlich auch einfach das Thema gehabt, dass du mit Hugo Ekitike und mit Omar Marmoush 2 Jungs da vorne drin gehabt hast, die einfach eine brutale individuelle Qualität hatten. Und die natürlich auch gewisse andere Schwächen der Mannschaft defensiv und vor allen Dingen auch im Zentrum entsprechend kompensiert haben. Die sind nicht umsonst für zusammen fast 200 Millionen Euro in die Premier League zu Man City und Liverpool gegangen. Und auf entscheidenden Positionen, fangen wir mal so an, auf entscheidenden Positionen wurde im Sommer nicht gut genug gearbeitet. Und da reden wir vor allen Dingen eben über das Zentrum. Und die Fans von Eintracht Frankfurt werden jetzt tief aufseufzen, denn so ein klassischer, guter Sechser, einer, der das Spiel lenkt, der den Rhythmus bestimmt, der progressiv denken aus dem Zentrum das Spiel sortiert, mit Ballsicherheit, mit Spielintelligenz, den gibt's eben bis jetzt immer noch nicht. Und das ist eine Problematik, seit Sebastian Rode im Spätherbst seiner Karriere war und diese beendet hat. Und allein da im Zentrum erkennt man schon, dass Eintracht Frankfurt eben in dieser Saison maximal Bundesliga-Durchschnitt ist.
Ist das die Wurzel des gesamten Problems daran, wo sich dann alles aufhängt und wo dann eben auch der jetzt sehr kritisierte Mann Albert Riera, der neue Trainer, dann vor allem mit zu kämpfen hat und vor allem auch drunter leidet?
Ja klar, ich meine, wir alle wissen um die Bedeutung dieser Position da im Zentrum, im defensiven Zentrum, so als Dirigent, als derjenige, der dieses Spiel leitet, orchestriert. Und im Prinzip hat die Eintracht da keinen wirklich guten Sechser. Da spielt permanent Hugo Larsson, der war nie ein Sechser, der ist für mich nach wie vor kein Sechser, das ist ein Achter. Dann hast du seit 3 Jahren Elias Giri, der in Köln überragend funktioniert hat und wirklich gut war, aber offenbar auch da so ein bisschen seinen Karrierepeak hatte und in Frankfurt eben maximal ein Mitläufer ist. Du hast dazu, finde ich, auch generell den Faktor der Bedeutung in der Kabine unterschätzt. Also die Leader, die du in den letzten Jahren verloren hast, Sebastian Rode, Kevin Trapp, auch Tuta als einer der Säulen der Frankfurter Defensive der letzten Jahre ist da zu nennen, die hast du alle nicht entsprechend kompensiert. Und dementsprechend fehlt dir auch in der Kabine jemand, der eben diese Mannschaft als solches auch begreift. Und diejenigen, die da jetzt übrig sind und von denen man dachte, dass sie da vielleicht auch ein Stück weit reinwachsen könnten, die sind entweder noch nicht so weit oder sie sind eben von der Natur aus so ein bisschen mit dieser Leaderrolle überfordert.
Und hier kommt kurz Werbung.
VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV, das Sonntagsspiel am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Stuttgarter müssen im Fernduell mit RB Leipzig punkten, damit das Polster für einen Champions-League-Platz gesichert wird. Die Hamburger dagegen brauchen jeden Punkt, damit der Klassenhalt nicht in Gefahr gerät. Man sieht schon, in diesem Spiel steckt eine Menge Brisanz und verspricht viele Emotionen am 12. April. Wer es noch ein bisschen spannender will, findet bei Bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, die beste Gelegenheit. Aktuell steht die Quote bei 1,44 auf einen Heimsieg des VfB Stuttgart und bei 4,5 für ein Unentschieden. Richtig hoch ist die Quote, wenn dem HSV die Sensation gelingt. 6,5 gibt's für einen Auswärtssieg. Genau deshalb wage ich eine kühne Prognose. Ich traue dem Hamburger SV die Überraschung zu und tippe 3:1 auswärts. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 € in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 € ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden, Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man bei buwei.de. Ich würde den Trainer mal aus der Kritik außen vor lassen. Ja, seine Attitüde ist anstrengend, aber genau das wollte man ja bei Eintracht Frankfurt. Nach diesen sehr flauschigen Jahren mit Dino Topmöller, der große Erfolge hatte, aber irgendwann ja, sag mal, auch auf Kuschelkurs zu seinen Spielern gegangen ist, wollte man einen harten Hund haben, der mehr fordert als fördert. Ja, und so eine Umbruchphase ist immer mit Schwankungen verbunden und auch die Öffentlichkeit, Reporter oder Beteiligte wie du müssen sich daran gewöhnen, dass dieser Trainer eben anders mit seiner Mannschaft umgeht. Was ich nicht verstehe bei Eintracht Frankfurt, und vielleicht kannst du mir da helfen, ist, man hat einen überstrahlenden Vorstandssprecher mit Axel Hellmann, einen erfahrenen Sportvorstand mit eben Markus Krösche, die müssen die Dinge doch vorausgesehen haben. Ja, dass man eine Top-Personalie wie den Trainer austauscht, d'accord, aber bei der Kaderzusammenstellung muss man doch das, was du da feststellst, doch auch gesehen haben vorher.
Also zunächst mal kostet das 5 Euro in die Mannschaftskasse, wenn dein Smartphone während der Aufnahme klingelt, das mal vorneweg.
Hat man das gehört, verdammte Mist.
Ja. Ja, ich kann auch sagen,
wer das ist. Das war jetzt gerade Guido Schäfer von der Leipziger Volkszeitung, wo seit Tagen versucht, mich zu erreichen und ich ihn und wir erwischen uns nicht. Und eben habe ich ihn nicht erreicht, weil er im Podcast ist. Jetzt bin ich im Podcast. Insofern Grüße gehen raus an Guido Schäfer, der gerade angerufen hat.
Also bei Albert Riera wärst du jetzt aus dem Spieltagskader geflogen, vermutlich, wenn es dann in der Kabine klingelt. Aber gut, das lassen wir jetzt mal außen vor. Nein,
andersrum willst du behaupten, dass ich im Kader wäre. Wenn das so einfach ist, bei Eintracht Frankfurt in den Kader zu kommen, ja, dann bin ich ein Kandidat.
Sie brauchen doch einen Torwart, obwohl Zetterer war nicht so schlecht letzte
Woche. Das stimmt. Möglicherweise hättest du momentan sogar eine echte Chance, bitte, in den Spieltagskader reinzurutschen. Nein, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, also ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert aufarbeiten. Völlig richtig, was du sagst. Die Dino Toppmöller-Geschichte war am Ende auch ein Stück weit auserzählt. Und diese Mannschaft brauchte eine andere Form der Ansprache, eine andere Form der Führung. Diese Diagnose war, glaube ich, eindeutig und die haben sie zu Recht so gestellt. Man kann jetzt sagen, vielleicht ist es auch zu spät passiert. Vielleicht haben sie sich auch ein bisschen viel Zeit gelassen mit der Nachfolgersuche. Denn diese 3-4 Wochen im Januar mit dem Interimsduo Dennis Schmidt, Alex Meyer, die haben überhaupt nicht funktioniert. Und das waren eigentlich die entscheidenden Spiele der Saison, wo du selbst in der Champions League die Chance noch hattest, zumindest mal in diese Zwischenrunde zu kommen. Der Reflex, einen Gegenpol zu setzen zu dem, was unter Dino Toppmöller war, der ist absolut nachvollziehbar. Und dieses Risiko sind sie auch bewusst eingegangen. Jetzt ist aber immer die Frage, wie sehr gehst du ins andere Extrem? Also klar kannst du einen Trainertyp suchen mit einer anderen Spielidee, Ansprache. Es gibt da ja verschiedene Ansätze, wenn du sagst, die Mannschaft braucht was anderes. Aber dass Albert Riera eben ein, sagen wir es mal, ein sehr eigener Typ ist, mit einer sehr eigenen Ansprechhaltung, einer sehr eigenen Kommunikation. Das hat Basti Red bei uns im Podcast bei Fußball 2000 am Montag sehr schön gesagt. Also jeder Fan hat sich 2 bis 4 kurze Clips im Netz angeguckt und konnte sagen, der hat eine gewisse Aura, aber der wirkt jetzt auch nicht ganz unproblematisch. Die Geschichten waren auch alle bekannt. Er legt sich gerne mit Journalisten an, er legt sich gerne mit anderen Trainern an. Das heißt, dieses Risiko ist man ein Stück weit bewusst eingegangen. Ich glaube inzwischen, dass man aber unterschätzt hat, dass Albert Riera auf diesem Level eben auch noch nicht die Kommunikationsstrategie hat, die es eigentlich braucht, um so einen Club, um so einen Verein entsprechend zu moderieren. Und das ist eben bei Eintracht Frankfurt was anderes als bei Olimpia Ljubljana oder eben, wo er zuletzt war, in der slowenischen Liga bei Celje.
Wobei ja auch da eben ihm diese Aura dann schon zum Verhängnis wurde mit dem Vorstandsvorsitzenden Adam Delius, hat er ja auch Probleme gehabt und der hat ja im Kicker schon im Januar gesagt, der wird, wenn er keinen Psychologen oder Medienberater an die Seite bekommt, an sich selbst scheitern.
Ja, ich weiß auch inzwischen, was damit gemeint ist. Man hätte es vielleicht auch ein bisschen von Eintracht-Seiten aus von Anfang an ein bisschen anders steuern können. Es ist teilweise auch sehr unterschiedlich bewertet worden, diese Ansprechhaltung auf den Pressekonferenzen. Gibt auch noch immer viele, die sagen, Mensch, das ist eben Spanier, der auf Englisch versucht zu erklären, wie sein Fußball funktioniert, wie seine generelle Weltanschauung ist und dass da ein paar Prozentpunkte auf der Strecke bleiben. Das ist normal. Kann ich ansatzweise nachvollziehen und trotzdem glaube ich, dass Albert Riera auf Spanisch nicht viel anders reden würde, als er auf Englisch spricht, sondern die Art und Weise, was er erzählt und wie er es erzählt, die bleibt ja gleich. Und trotz allem finde ich eben inzwischen, dass wann immer es konkret wird, und das ist das, was ich auch inzwischen problematisch finde bei Albert Riera, er kreiert natürlich mit seiner Art auch eine gewisse Fallhöhe. Also wenn du dich hinstellst und sagst, die Mannschaft wird für mich vom Balkon springen und ab morgen wird selbst jeder Einwurf ganz anders aussehen, dann schaffst du eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn die dann so gar nicht einhergeht mit der Realität, dann kommen natürlich Fragen. Und wenn auf diese Fragen dann keine Antworten kommen, sondern im Prinzip immer dieselben Aussagen, und das ist jetzt in diesen Tagen und Wochen, wo es nicht ganz so gut läuft, eben besonders auffällig, bei konkreten Nachfragen bleibt er permanent vage. Also er erzählt dauernd, dass er Lösungen hat. Wenn man fragt, wie die Lösungen aussehen, dann sagt er, naja, ich weiß schon, wie die Lösungen aussehen. Und das ist natürlich diese Fallhöhe, diese Diskrepanz, mit der einige hier in Frankfurt dann eben auch ein Stück weit zu Recht inzwischen ein Thema haben.
Oh, das finde ich total interessant, was du erzählst. 2 Fragen dazu. Die erste, was sagt dir dein Bauchgefühl? Wird die gemeinsame Zukunft eine lange sein?
Nein, mein Bauchgefühl sagt, sie wird keine lange sein. Ich glaube, dass spätestens im Sommer da ein Cut gemacht wird. Das spüre ich, dass das jetzt auch schon so ein bisschen vielleicht vorbereitet und ein Stück weit auch gesteuert wird. Es würde mich inzwischen aber ehrlich gesagt auch nicht völlig überraschen, wenn es nicht mal bis zum Sommer halten sollte. Dann muss der ein oder andere der Verantwortlichen vielleicht über seinen eigenen Schatten springen und das wird nicht einfach. Aber die Frage ist, wo soll es hingehen in dieser Saison? Denn noch hast du alle Chancen, kommende Spielzeit auch europäisch dabei zu sein, aber dann musst du dich, glaube ich, sehr, sehr ehrlich machen.
Dann die zweite Frage, war die Entscheidung pro Riera und damit der Trainerwechsel eine falsche Entscheidung?
Stand jetzt würde ich sagen, ja. Das kann sich natürlich immer noch ins Gegenteil wenden. Ich glaube inzwischen allerdings nicht mehr daran, denn die Signale, die ich so höre, auch aus dem Umfeld der Mannschaft, die deuten eher darauf hin, dass diese Art der Kommunikation inzwischen mehr und mehr schwierig bewertet wird in der Kabine. Und das könnte halt dann doch eher früher als später zum Problem werden. Und deswegen glaube ich, die Entscheidung an sich war richtig. Also die Ära Dino Toppmöller zu beenden, war richtig. Einen Gegenpol zu setzen, war, glaube ich, auch richtig. Die Frage ist nur, ob der Typ dafür der Richtige war. Und die Frage würde ich bis jetzt klar mit Nein beantworten.
Wer hat ihn ausgesucht? Wer waren seine Befürworter, Ära zu holen?
Ja, definitiv Markus Krösche. Also das ist der große, starke Mann, wenn es um die sportlichen Entscheidungen geht. Der große, starke Mann im Club insgesamt, wenn wir über Strategie sprechen, das ist Axel Hellmann. Aber Markus Krösche ist der Sportvorstand. Der kannte Albert Riera auch gut, auch schon seit mehreren Jahren. Und man hat sich untereinander da auch schon mal ein kleines bisschen ausgetauscht im Laufe der Jahre. Also auch Markus Krösche muss gewusst haben, auf wen und auf was er sich da einlässt. Umso erstaunter bin ich, dass das jetzt eben in so eine Richtung geht, die möglicherweise alle nicht so vorhersehen konnten.
Und wir haben den Überraschungsgast ja gerade reingehauen. Wir haben ihn schon angesprochen, Guido Schäfer. Der mischt sich ja überall ein. Er war früher für seine Grätschen bekannt und bei Podcast kann er grätschen wie kein Zweiter. Guido, wir reden gerade über Markus Krösche. Du kennst ihn von RB Leipzig.
Ich liebe ihn.
Wie hast du ihn? Ja, aber er wird bald frei. Kann er zur RB Leipzig zurückkehren, wenn er so weitergeht bei Eintracht Frankfurt?
Nein, kann er nicht. Also wenn der frei wird, wird es einen Job für ihn geben, aber nicht in Leipzig. Weil da ist das Tischtuch ähnlich zerschnitten wie zwischen Julian Nagelsmann und Manuel Neuer, zwischen Oliver Minzlaff und Markus Krösche. Man hat den Markus Krösche ja mehr oder weniger vom Hof gejagt hier in Leipzig, weil er damals, als Julian Nagelsmann Bundestrainer werden wollte und weg von RB wollte, gesagt hat, nee.
Zu Bayern wollte er.
Entschuldigung, ist noch früher Morgen. Ja, genau. Er war RB-Trainer und wollte zu Bayern München und fragte dann zart an bei Minzlaff. Und Minzlaff hat sofort gesagt, ja, sofort. Es ist nur eine Frage des Geldes. Nato Krösche gesagt, wir sind doch nicht bescheuert. Wir lassen doch nicht den besten deutschen Trainer gehen und machen irgendetwas. Ja, und dann hatte Minzlaff gesagt, ja, dann bist du jetzt raus, Markus.
Ja. Ich wollte dir eine andere Frage stellen. Deswegen haben wir dich kurz hier reingeladen. Wir reden hier über Eintracht Frankfurt. Du bist Mainzer. Ja. Freust du dich, dass die Eintracht so schwächelt gerade?
Nein. Wir Mainzer haben ein großes Herz. Da passt sogar ab und zu noch ein Frankfurter mit rein. Nein, das ist doch, guck mal, als wir damals, wir haben ja immer nur zweite Liga gespielt, wenn überhaupt. Und dann bin ich zu Bundesliga-Zeiten da immer zu Eintracht Frankfurt gegangen. Beim Spiel, als J.J. Okocha das Ding gegen den Kahn gemacht hat, da war ich im Stadion.
Oh.
Geil war das. Als der Augenthaler von der Mittellinie ein Tor gemacht hat gegen Stein, war ich im Stadion. Also ich wünsche der Eintracht alles Gute, nur nicht in den Spielen gegen Mainz 05.
Und du bist nächste Woche dran, wenn wir über RB Leipzig sprechen. Guido, vielen Dank für dein Intermezzo hier. Danke. Ne?
Noch einen schönen Tag.
Mach's gut, Guido.
Mehr kann ich auch nicht. Guido. Tschüss, gute Nacht. Wiedersehen.
Phil, wir haben über Markus Krösche gesprochen. Seine Top-Personalie, wenn die nicht greift, ist er danach beschädigt bei Eintracht Frankfurt?
Ja, definitiv. Und da komme ich jetzt auch nochmal auf die Transferentscheidungen der letzten Zeit zurück, denn auch da gab es ja, wie gesagt, jetzt auch nicht nur Volltreffer. Es wird immer gern auch ein bisschen übersehen, dass Markus Krösche auch in dem Bereich, ich sage es mal, der 8 bis 12 Millionen Transfers jetzt nicht immer das perfekte Händchen hatte. Also Spieler wie Junior Dina Ebimbe, Nielsen Kunku, das sind alle so Namen, die hat man fast schon wieder vergessen inzwischen in Frankfurt. Aber man darf nicht vergessen, das sind eben auch Spieler, die tatsächlich A, Ablöse und B, ein gewisses Gehaltsvolumen gekostet haben. Das wird natürlich überstrahlt, solange du jedes Jahr 1 bis 2 Jungs für 80 Millionen plus X nach England verkaufst, ist natürlich in Summe alles gut. Aber wenn das Händchen eben nicht mehr funktioniert, und das sehen wir jetzt ja in dieser Saison, die zwei Königstransfers im Sommer waren Litz Doan aus Freiburg 20 Millionen plus X und Johnny Burkhardt aus Mainz 20 Millionen plus X. Und Johnny Burkhardt funktioniert halbwegs, war auch länger verletzt zwischendurch. Doan ist ein Schatten seiner selbst, den kriegen sie überhaupt nicht in die Show bei der Eintracht, weil er übrigens auch von Albert Riera weiterhin positionsfremd eingesetzt wird. Also auch das ist ein Thema in der Mannschaft, dass viele nicht auf ihren besten Positionen spielen. Und wenn das alles eben dann zusammenkommt und die Ausgangssituation, nochmal, der Eintracht war ja fantastisch. Also wenn du dir die letzten Jahre anguckst, der letzten 7 Jahren nur einmal nicht europäisch dabei gewesen, die Europa League gewonnen, zum 2. Mal jetzt Champions League gespielt. Was für eine Ausgangssituation, was für eine Konstellation. Und dann guckst du dir Vereine wie den VfB Stuttgart gerade in dieser Saison parallel an. Habe ich letzte Woche oder vorletzte Woche, Malte, bei dir auch gehört, mit Dennis Bayer, dem geschätzten Sky-Kollegen, der zu Recht gesagt hat, der VfB hat in dieser Saison die Eintracht überholt. Das hätte sich vor 2, 3 Jahren in Frankfurt niemand vorstellen können. Und da siehst du aber auch mal, wie fragil das Ganze ist. Und es gibt ja auch genug andere Beispiele. Borussia Mönchengladbach, du hast Union Berlin mit dem kurzen Abenteuer Champions League gehabt. Du hast die Hoffenheimer vor einigen Jahren gehabt. Also dieses alte, abgedroschene Credo mit im Erfolg begeht man dann doch irgendwann ein paar Fehler zu viel vielleicht. Das könnte in Frankfurt jetzt auch so ein bisschen zum Tragen kommen.
Bei mir setzt sich die Meinung durch, dass Brüche ein sehr guter Verkaufsmanager ist und nicht so ein guter Einkaufsmanager, sprich Kaderplaner. Ist das zu hart?
Ja und nein. Also ich verstehe, was du meinst, gerade auch mit Blick auf diese neuralgische Position da im Zentrum. Das ist wirklich ein Thema, das begleitet uns jetzt seit 2 oder 3 Jahren bei der Eintracht und niemand versteht, warum auf dieser offenkundigen Schwachstelle nicht entsprechend nachgebessert wird, vor allen Dingen mit den finanziellen Mitteln, die ja auch zur Verfügung stehen. Andererseits kannst und musst du natürlich sagen, guck dir an, wen er auf der Zugangsseite trotz allem geholt hat. Ein Randal Kolo Muani kann, glaube ich, vorher nur die wenigsten. Den haben sie ablösefrei aus Frankreich geholt. Omar Marmoush aus Wolfsburg. Jetzt kann man sagen, diese zwei Entwicklungen haben sie selbst in Frankfurt so nicht vorhersehen können. Und das stimmt natürlich ein Stück weit auch. Trotzdem fällt das ja auf Markus Krösche zurück, weil er diese Spielertypen geholt hat, weil er etwas in ihnen gesehen hat. Und sie am Ende zu den Spielern auch ein Stück weit dann gemacht hat in Zusammenarbeit mit Dino Topmüller, die sie dann geworden sind. Also es ist schwierig, da so einmal das Lineal drüber zu legen und ein klares Urteil zu fällen. Aber, und dabei bleibe ich, in dieser Saison hat Markus Krösche so ein bisschen das Händchen verlassen, sowohl was Neuzugänge angeht, als auch was die Trainerentscheidung angeht.
Wobei er jetzt ja demnächst wieder vielleicht verkaufen kann. Also seine laut Pitt Kernkompetenz, Can Özun, soll ja offensichtlich Abwanderungsgedanken haben. Auch dank des Umgangs seines Trainers mit ihm. Der wirft ihm ja vor, ja gut gegen den Ball, aber ohne Ball kannst du hier nichts besonders viel und deshalb spielst du auch nicht. Für einen 20-Jährigen natürlich auch ein sehr hartes Urteil. Wie bewertest du dessen Umgang und vor allen Dingen auch die möglichen Abwanderungstendenzen des Jungen?
Ja, also zunächst mal ist es ja, glaube ich, so, das gilt aber generell für alle Talente in dieser Top-Kategorie, in der man definitiv auch Can Özun einsortieren muss, dass du heutzutage im heutigen Fußball, wenn du nicht gegen den Ball arbeitest entsprechend, dann wirst du auf einem gewissen Level überall Probleme bekommen. Das ist nicht nur bei Eintracht Frankfurt und bei Albert Riera so, sondern das ist unabhängig davon, wohin der Weg von Can Özun dann führen wird. Dass er da Defizite hat, ist bekannt. Das wurde besser zu Beginn der Saison unter Dino Topmüller. Und da hat man ja in den ersten Spielen, ich habe es mir irgendwann noch rausgeschrieben, ich glaube, fünf Tore, 8 Assists im ersten Saisondrittel. Also brutale Qualitäten, brutale Statistiken auch. Und da hast du ja gesehen, was der dir geben kann. Das ist ein Spielertyp, der Situationen kreieren kann, die nur ganz, ganz wenige so im Fuß haben. Und der dir eben auch enge Spiele entscheiden kann. Und deswegen ist es aber auch eine Kernaufgabe, den so in dein Spiel zu integrieren, dass der eben nicht weg will, sondern dass der hier eine absolute Breakout-Saison spielt und am Ende dann eben auch wieder, und das ist dann ja wieder das Geschäftsmodell von Eintracht Frankfurt, den du dann entsprechend auch wieder verkaufen kannst. Und das ist die Aufgabe für Albert Riera, solche Spieler einzubauen. Und da kommt dann aber wieder die Persönlichkeit von Albert Riera ins Spiel. Und diese mitunter, glaube ich, bislang zu erkennen, diese fehlende Kompromissbereitschaft, ja, die er, glaube ich, auch ein Stück weit von Haus aus mit sich bringt, das musst du schon bei jungen Spielern machen. Also du musst in der Lage sein, so zu kommunizieren, so mit denen umzugehen, dass du die nicht sofort vergraulst, vor allen Dingen nicht die von der Kategorie und mit dem Talent eines Can Özun.
Das ist ja dann auch so eine kleine Doppelmoral. Er fordert den kompletten Spieler, ist aber selber kein kompletter Trainer.
Ja.
Also wenn die Situation so ist, dass sich vielleicht die Wege trennen im Sommer, das zumindest sagt ja dein Bauchgefühl, dann endet ja auch eine Haltung, dass Eintracht Frankfurt eine progressive Lösung wollte. Ne? Also es gibt ja immer bei Trainern, kannst du die Nummer sicher machen. Ne? Prototyp ist immer so ein Funkeltyp. Ja, da kannst du nichts falsch machen, wenn du Abstiegskandidat bist und willst die Mannschaft konsolidieren. Oder du suchst dir einen, von dem du weißt, oh, das wird anstrengend, aber du kannst auch den großen Schwung machen. Ne? Also gehst auch ein Risiko ein. Ich hätte nicht gedacht, dass Eintracht Frankfurt dieses Risiko eingeht. Ich hatte mehr so auf Kandidaten spekuliert wie Marco Rose oder von mir aus auch den Roger Schmidt. Ja, da weiß man, was man kriegt. Glaubst du, dass man das dahingehend wieder korrigieren möchte, dass man nicht mehr so ein Risiko eingehen möchte, weil die Konsequenz ja ist, dass auch der Sportvorstand sich Schrammen holen könnte, wenn jetzt die zweite Top-Personalie, gewisse Nebenwirkungen produzieren könnte?
Ja, ich glaube schon, dass alle da auf der Entscheidungsebene zumindest ein mittelschweres Learning haben würden und werden aus dieser Situation, so wie sie sich jetzt entwickelt hat. Und dann müsste man aber ja eigentlich auch den Mut haben, wenn das sehr eindeutig in eine Richtung geht, zu sagen, okay, wir haben immer noch 6 Wochen zu gehen in dieser Saison. Wir können das Ding immer noch rumdrehen und wir können das Umfeld auch immer noch einsammeln. Und das ist ja am Fußballstandort Frankfurt noch ein bisschen wichtiger als manch anderswo, dass sobald die Menschen so eine gewisse Gleichgültigkeit entwickeln, das ist das Schlimmste, was dir hier passieren kann. Und das passiert gerade bei ganz, ganz vielen im Eintracht-Umfeld. Dass sie einfach
ist das
sagen,
so? Bei Eintracht Frankfurt ist passiert das? Oh, das ist aber interessant. Wie kommst
ja,
du darauf?
Also, ja, nee, das sehe ich in meinem persönlichen Umfeld. Ganz, ganz viele, die sagen, ich will einfach nur, dass diese anstrengende Saison vorbei ist. Ja, ich will einfach nur meine Ruhe haben jetzt noch. Ich will mich nicht mehr aufregen müssen. Und dadurch kommen die automatisch in so einen Status, dass sie sagen, eigentlich ist mir jetzt auch egal, ob die jetzt gegen Köln 2-2 spielen oder am Ende irgendwie 2-1 gewinnen. Das war mir jetzt relativ egal, haben einige zum Beispiel jetzt am Spiel nach dem Sonntag auch schon gesagt. Und das geht nicht in Frankfurt. Also du brauchst schon einen Trainertypen, der Fußball spielen lässt, der auch hier hinpasst. Da war Niko Kovac in gewisser Weise sehr wegbereitend dafür, auch wenn das natürlich ein Fußball war, der eher so die Basics bedient hat, aber zu dem Zeitpunkt genau richtig. Adi Hütter hat das dann aufs nächste Level gehoben, veredelt von Oliver Glasner, aber diese Trainer eint ja auch alle so eine gewisse Grundhaltung zum Fußball. Nicht umsonst alle auch aus der RB-Schule. Also dieser intensive Pressing-Fußball, der die Leute in Frankfurt halt auch ein Stück weit abgeholt hat über Jahre. Daran haben sich die Menschen natürlich auch gewöhnt. Jetzt hattest du unter Dino Topmöller eher diesen ballbesitzorientierten Fußball, der dann irgendwann nicht mehr so funktioniert hat. Und jetzt, glaube ich, ist das Learning daraus, dass du im Sommer, wenn es denn so sein sollte, dass sich die Wege trennen, wovon ich Stand jetzt, wie gesagt, auch ausgehe, spätestens im Sommer, das sage ich nochmal dazu, spätestens im Sommer, dann glaube ich schon, dass du in diese Richtung wieder denkst und einen Trainer holst, der diesen Fußball spielt, der in Frankfurt in den letzten Jahren für die erfolgreichste Zeit seit langem gesorgt hat.
Also die Haltung, die du ansprichst, wundert mich deswegen. Eintracht Frankfurt ist gerade Siebter, kann jetzt nicht mehr groß aufrücken. Dafür ist der Rückstand schon zu groß. Aber du hast ja die Freiburger im Nacken. Und Platz 7 kann ja, je nachdem wie die Konstellation ist, darüber entscheiden, noch in die Europa League oder in die ungeliebte Conference League zu kommen. Also ist ein bisschen schwierig von der Konstellation her, weiß ich. Ja, aber Conference League ist ja auch nichts, was die Leute aus dem Sattel hebt in Frankfurt, nehme ich mal an. Ne? Man will ja in die geliebte Europa League wenden. Ne? So.
Das stimmt, vor allen Dingen mit Blick auf nächste Saison. Das Finale wird ja in Frankfurt gespielt. Eben, also ne? dieses Finale daheim, wie der Hesse dann sagen würde. Das war natürlich so ein bisschen das, was über dieser Saison geschwebt hat. Also Minimalziel Europa League-Qualifikation, um dann eben diese Perspektive für die nächste Spielzeit zu haben. Aber davon sind sie momentan weit weg. Da müsste viel zusammenkommen. UEFA-Ranking ist das Stichwort. Deutsches Abschneiden im Europapokal, das vielleicht am Ende Platz 7 dann doch noch für die Europa League berechtigt. Danach sieht es momentan nicht aus. Aber Pitz, in Frankfurt wäre man tatsächlich zumindest bei den Entscheidungsträgern der Vereinsebene mit der Conference League inzwischen völlig fein, weil du eben weiter in diesem UEFA-Ranking der TV-Gelder zumindest drin bleiben würdest. Du würdest weiter international spielen. Das macht hier einen Riesenunterschied, ob du international spielst oder nicht per se. Die Fans, glaube ich, könntest du auch ein bisschen dafür begeistern. Beim letzten Mal hat es nicht so funktioniert. Das war allerdings auch die Saison nach der Champions League. Da war auch die Diskrepanz natürlich ziemlich enorm. Inzwischen aber höre ich von vielen, die sagen, Mensch, dann fahren wir lieber nach Riga oder nach Tallinn oder nach Helsinki, wo es keine Restriktionen gibt und nicht wie in der Champions League, wo es jedes Mal, wenn Frankfurt kommt, heißt, ihr dürft hier die Stadt nicht betreten. Also auch das kann man sich ja nett machen und schön machen und das ein Stück weit wertschätzen.
Aber es ist ja ein bisschen mehr Klassenreise als wirklich Profifußball, ne? Wenn man in die, über die Dörfer sieht, ne? Okay, aber es ist was fürs Herz, ne, Malte? Das kannst du auch verstehen, ne?
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, es ist ja zumindest kostendeckend.
Ja, das haben wir gelernt, ja. Man kann da nicht große Sprünge machen, aber es ist kostendeckend und so weiter alles. Also vielen Dank, super, super Einblicke wieder mal bei Eintracht Frankfurt, die wir hier gewinnen konnten. Bist du denn insgesamt optimistisch, was die Zukunft von Eintracht betrifft? Oder ist das ein Rückfall in die Mittelmäßigkeit, wie es Frankfurt ja lange Jahre davor erlebt hat?
Naja, ich glaube, wir sind jetzt schon an einem sehr entscheidenden Wendepunkt hier. Und ich glaube, die Weichen werden jetzt dann doch gestellt in den nächsten 12 Monaten, weil die Entscheidungen, die jetzt anstehen, die müssen dann auch sitzen. Sonst hast du diese wunderbare Konstellation, die ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, auch ein Stück weit vielleicht verzockt. Es wird auch viel jetzt auf die Schlussphase der Saison ankommen, inwiefern du da tatsächlich nochmal das Umfeld halt auch wirklich ein Stück weit wieder ins Boot holen kannst. Ich sehe die Freiburger tatsächlich nach wie vor als große Gefahr. Ich finde, die haben momentan trotz doppelt sogar Dreifachbelastung noch mit DFB-Pokal, finde ich noch einen anderen Punch im Spiel, ein anderes Selbstverständnis. Diese gelernten Abläufe funktionieren da besser. Die Mainzer übrigens, Guido war gerade zu schnell weg, aber die Mainzer sind auch nur 6 Punkte hinten dran. Und mit Blick auf das Restprogramm und mit Blick auf diese Eigendynamik, die ein Urs Fischer da entfacht hat, würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass das vielleicht am Ende nochmal eng werden könnte. Also ganz, ganz entscheidende, ganz schwierige Wochen auch für die Eintracht. Die Qualität im Kader ist nach wie vor da. Du hast vorne in der Offensive jetzt wieder mehr Optionen. Usun haben wir angesprochen. Ebnu Talib, nachdem er sich direkt verletzt hat, ist wieder da. Kali Mwendo, Burkhardt, zwei überdurchschnittlich gute Bundesliga-Stürmer, trotz allem. Also der Kader gibt schon eine Menge her, ja. Aber sie müssen es jetzt in die richtigen Bahnen bekommen. Und jetzt heißt auch am Wochenende in Wolfsburg direkt mal abliefern. Denn wenn das in die Hose geht, dann hast du hier stimmungsmäßig echt so einen kleinen Kipppunkt erreicht. Denn das verlangt das Umfeld, dass du zumindest diese nicht nur in Frankfurt nicht ganz so beliebte Auswärtsfahrt im nächsten Jahr nicht mehr hat. Und wenn die Mannschaft nicht mal das hinbekommt jetzt am Wochenende, dann glaube ich, kippt das hier endgültig.
Also schon Endspiel dann auch für Riera?
Ja, glaube ich schon. Ich glaube sowieso, dass er ab jetzt auf Bewährung auf der Bank sitzt und je nachdem, wie die Mannschaft da am Samstag auftritt, wenn auch das in eine Richtung geht, wo man sagt, da muss man direkt dann am Montag das Ganze mal extrem kritisch bewerten, wenn diese Mannschaft eben ein Stück weit jetzt erneut auseinanderfällt nach 2 Monaten. Das müssen wir nicht vergessen, das sind 2 Monate. Ja, also das wären schon Alarmsignale, die, glaube ich, auch dann auf der sportlichen Entscheidungsebene auch einfach irgendwann nicht mehr ignoriert werden können.
Wir werden es beobachten und sicherlich nicht das letzte Mal über Eintracht Frankfurt hier im Podcast gesprochen haben. Phil, danke, dass du da warst.
Danke, Phil. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Liebe Grüße an alle.
Ciao, ciao.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.